Hallo ihr Mäuse und willkommen zu einer neuen Folge Mauscast. Wir sind Nina
und Helmi
und wir lieben Filme
und Serien.
Ja.
Heute wieder mit Film und Serien am Start.
Korrekt. Ich würde aber direkt einmal ganz kurz eine Sache noch thematisieren. Ist ja gerade eh irgendwie so in aller Munde so mit Backrooms und Obsession, der ja so ein kleiner Indie-Horrorfilm ist, der jetzt auch total durch die Decke gegangen ist. Und im Hype ist jetzt schon noch ein weiterer Film, der in Deutschland noch gar keinen Starttermin hat, aber in den USA eben. Leviticus heißt der. Und das habe ich mich dann eben nochmal nachgeguckt. Das ist nämlich ein, das bezieht sich auf einen Bibelvers. Und zwar, du darfst nicht mit einem Mann schlafen oder du sollst nicht mit einem Mann liegen wie bei einer Frau. Es ist ein Gräuel. So, der Film ist nämlich auch ein Horrorfilm, aber auch ein Romance-Film. Und es geht um zwei Teenager, zwei Jungs, die ineinander verliebt sind und vor einem gefährlichen Wesen fliehen müssen. Und dieses Wesen nimmt aber die Gestalt an von dem oder der Person, die du am meisten begehrst. Und das ist bei den beiden halt die jeweils andere Person. Und da ist jetzt halt schon ganz viel Hype um diesen Film, weil es halt, es wirkt irgendwie halt
schon spannend.
Ja, ja, spannend und irgendwie, die haben auch schon in den Trailer und so eine gute Chemistry. Und der Regisseur und auch Autor vom Skript, der hat so ein Statement quasi veröffentlicht und meinte, er sieht, wie viel Liebe dieser Film jetzt überhaupt schon bekommt und er findet das total schön. Deswegen, hier habt ihr Scene Packs, macht Edits, macht Fancams.
Oh, ich lieb's.
Macht alles, was ihr wollt. Also bei Scene Packs ist immer so, das gibt's so, das kann man sich dann halt runterladen. Es gibt immer Leute, die sich dann Filme und Serien so über so Torrent-Sachen halt illegal runterladen.
Und er hat es legal zur Verfügung
gestellt. Ja, genau. Gestellt. Und dann stellen die halt so Scene Packs zusammen, weil es dann ja auch immer so auf Chips basierend und sowas ist. Und dann kann man sich die halt dann entsprechend runterladen. Und er hat die jetzt quasi legal so vor dem Release vom Film schon zur Verfügung gestellt.
Ist halt auch voll smart.
Richtig
gesehen. Also, ja, eben. Erstmal, ja, okay, Appreciation, das andere, das toll finden.
Ja.
Einmal da schon mal so Community eingefangen, so von wegen, wir appreciaten das. Das zieht ja wieder Leute an. Und Marketing, exactly. Wenn Leute da Fan-Edits machen, vor allen Dingen mit legalem Content.
Ja, also das hat ja auch die Qualität, eben, ist sehr gut und
ganz
so.
Ganz genau. Und dann also daraus einfach kostenlos Reichweite zu generieren. Smart.
Ja, und finde ich halt so, so schön irgendwie. Und das ist ja jetzt auch so on the back of, dass HBO ja diese eine Editorin angestellt hat, die ja für oder durch ihr Heated Rivalry Edit so viral gegangen ist und so. Also es ist so.
Und sie hat jetzt einen Job da eben.
Genau, und da passiert gerade so voll der Shift und das finde ich ist ein schöner und spannender Shift.
Eben, weil also ich finde, lange Zeit wurden so Fan-Edits oder gerade so Chips von Leuten, die nicht in den Communities so waren, so ein bisschen belächelt. Aber ich finde es halt super nice. Also natürlich, again, Marketing-Move, ne? Dass das halt jetzt auch appreciated wird von den ganzen Distributern. Aber trotzdem, also so, dass das einfach mal positiv und schön aufgenommen wird. Ja. Das freut mich halt.
Weil wir Fancams ja auch schon so eine lange Geschichte haben. Ja. Also das ist ja in den 70ern gab es das schon und dann musstest du halt aber dafür bezahlen und dann wurde dir das halt auf einer Kassette oder dann so halt zugeschickt und so solche Sachen. Und wie, was für ein integraler Teil halt vor allem Fangirls, also weil damals waren es halt auch eben Frauen, die das gemacht haben und natürlich, ne, ganze Fandom, Community und so weiter, aber wie treibend da halt eben vor allem Frauen sind und was für ein integraler Teil eben von der Filmindustrie oder Serienindustrie auch und so. Und das, ja, ich finde es schön, dass halt jetzt dieser Teil davon dann auch so wertgeschätzt wird.
Und gerne auch so Popkultur. Ja. Also es ist ja einfach ein Fact, dass The Girls and the Gays so basically für die Popkultur hauptsächlich ja verantwortlich sind.
Ja.
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 Gut. Das dazu. Dann habe ich nur noch die Info, dass Testament of Anne Lee jetzt bei Disney Plus verfügbar ist. Da waren wir ja große Fans.
Doch.
Und die fünfte Staffel von Abbott Elementary. Das ist ja so eine Sitcom. Ich gucke die seit der ersten Staffel. I'm a day one fan, I gotta say. Das ist jetzt die fünfte Staffel. Ich habe die selbst, also der erste Teil der fünften Staffel, den habe ich schon gesehen. Das ist schon eine Weile raus, aber jetzt ist auch der Rest da. Mhm. Und ja, da freue ich mich drauf, das zu gucken.
Ja, ich muss noch aufholen. Ja. Ich bin immer noch irgendwo in Staffel 1. Ups. Aber gefällt mir halt.
Ja.
Nur irgendwie kam ich nicht mehr dazu. Dann waren irgendwie andere Prioritäten da, aber gute Serie. Also ja. Kann ich auch empfehlen.
Auch bei Disney Plus.
Ja, starten wir mal mit dem Film If I Had Legs, I'd Kick You. Läuft auf HBO Max. War auch Oscar nominiert. Hatte aber in Deutschland nie einen Kino-Release. Nee. Regie hat Mary Bronstein, wenn man das Englisch ausspricht. Sonst Bronstein. Geführt im Cast sind Rose Byrne, Conan O'Brien und A$AP Rocky, so von den Leuten, wo man sich so denkt, kenn ich. Ja. Also auch ein bisschen random einfach.
Finde ich eine sehr wilde Zusammenstellung irgendwie. Also ich meine, Rose Byrne und Conan O'Brien ergibt noch Sinn, weil die ja beide aus Comedy kommen. Aber dann hast du so A$AP Rocky drin und halt ist ja auch gar kein komödiantischer Film. Also
nee, aber
funktioniert
irgendwie rund. Also irgendwie fand ich das Casting dann doch sehr passend.
Ja, hat sehr gut gepasst, ja.
Also es geht um die Therapeutin Linda und wie anstrengend und stressig ihr Leben abläuft und wie es so ein bisschen zu einem Crash kommt. Und zwar hat sie eine Tochter, die medizinische Unterstützung braucht. Man weiß, dass die so einen Feeding-Tube hat, also so ein Schlauch, mit dem sie auch ernährt wird. Mhm. Es wird nie richtig thematisiert, was nun ihre Krankheit ist.
Ja, wird nie benannt.
Wird nie benannt, kann man sich irgendwie erschließen, aber es wird nie benannt. Und dazu kommen dann noch so andere anstrengende Sachen, also so als ihr Leben als Therapeutin auch nicht einfach. Mhm. Ihre PatientInnen sind auch ein bisschen heavy. Dann gibt es einen riesen Wasser- und Schimmelschaden in der Wohnung und sie muss mit ihrer Tochter in ein Motel ziehen, bis das irgendwie gelöst wird, aber da kommt es nicht voran. Die Handwerker machen da nichts. Der Vater, also ihr Ehemann und der Vater der Tochter, der ist irgendwo am Arbeiten und sie ist auf sich allein gestellt, auch die Tochter immer wieder ins Krankenhaus oder halt zu der medizinischen Versorgung zu bringen. Also ein voller Tag und sie steht halt unter Dauerstress und krassem Druck, das alles irgendwie unter einen Hut zu bekommen und auch irgendwie so gewisse Ziele für die Tochter erreichen muss, wie viel sie irgendwie zunehmen muss, damit halt dieser Schlauch entfernt werden kann, was sie auch unbedingt möchte, die Mutter.
Und die Tochter auch selbst.
Ja, eben. Aber dann auch wieder Stress halt mit der Ärztin und all das. Also super, super viele Komponente, die dann irgendwie zusammen auf sie einkrachen und man so langsam merkt, wie sie so ein bisschen, ja,
den Verstand verliert.
Den Verstand verliert, ein bisschen durchdreht und so ein bisschen so lost her grip. Was auffällig ist und halt was eine wichtige Komponente ist, ist, dass man die Tochter nicht sieht, also ihr Gesicht nicht. Man sieht mal ihren Körper, das auch sehr selten. Man hört sie aber sehr, sehr oft aus dem Off sprechen.
Ja.
Und generell ist auch aber in anderen Szenen sehr viel Fokus halt auf Linda, auf ihr Gesicht, auf dem, was sie fühlt, was sie macht, was die Auswirkungen sind.
Ja. Also es ist wirklich, es ist sehr klaustrophobisch gefilmt. Ich habe auch so Behind the Scenes gesehen und die waren wirklich mit der Kamera in Rose Byrnes Gesicht drin. Also viel näher hättest du da nicht rangehen können.
Nee.
Und das macht so, so viel mit diesem Film. Eben auch, dass man die Tochter nicht sieht, aber hört. Und es wird sehr schnell sehr deutlich, wie anstrengend das für sie als basically alleinerziehende Mutter sein muss, eben mit einem Kind, was so eine krasse Aufmerksamkeit einfach braucht, die ja bei einem gesunden Kind so in der Form nicht notwendig wäre.
Eben, also es war pure Reizüberflutung. Also natürlich für so Linda, aber auch für mich. Ich habe das geguckt und ich war jedes Mal so, okay, das ist mir zu viel, das sind mir zu viele Geräusche, dass das Kind hört nicht auf zu jammern. Mhm. Weil also das Ding ist, dass die Tochter ja nicht nur eben dieses Problem anscheinend mit Essen oder so hat, sondern eben auch so very anxious ist, auch abgesehen von dem medizinischen, sehr, sehr, sehr viel Aufmerksamkeit braucht. Mhm. Und auch nicht gut reagiert, wenn sie diese nicht bekommt. Mhm. Und deswegen ist da auch immer diese Dauerbeschallung. Und wenn das halt schon als Zuschauerin so anstrengend ist, kann man sich das ja schon sehr, sehr gut vorstellen, wie diese Figur eigentlich darunter leiden muss, obwohl sie ihre Tochter ja so liebt. Mhm. Aber es ist ja furchtbar anstrengend.
Ja, ich glaube, das, also deswegen finde ich es auch so schade, dass der Film keinen Kinorelease hatte, weil ich glaube, auf einer großen Leinwand hätte das noch mal noch krasser gewirkt. Also das, was alle gesagt haben, Marty Supreme ist der stressigste Film jemals. Nein. Ich glaube, diesen Film auf einer großen Leinwand zu gucken, in einem dunklen Raum mit ganz vielen Menschen und entsprechend dem Sound und so weiter, ich glaube, das ist eine richtig krasse Experience. Ja. Und also ich will jetzt nicht das eine mit dem anderen vergleichen, aber mich hat die Performance hier mehr abgeholt als Jessie Buckley in Hamnet.
Ja.
Also ich fand die, also die hat mehr mit mir gemacht, ohne dass ich mich da halt so auf eine Art ein bisschen manipuliert gefühlt habe, sondern das war so dieser Stress und diese Verzweiflung und wie sie immer fertiger aussah im Laufe dieses Films und diese Situationen, in denen sie dann war, also eben auch als Therapeutin, wo ich so bin, Wie geht man damit um? Damit kann man nicht umgehen. Nee. Und alle um sie herum sagen ihr, sie soll sich nicht so anstellen quasi. Oder schicken sie weg oder reagieren gar nicht. Und sie ist da so auf sich alleine gestellt und alle wollen was von ihr. Und auch dieses Kind, was dann immer Mama, Mama, Mama ist, weiß ich nicht, ob ich da zu viel reindeute. Ich habe das auch dann nochmal recherchiert und Leute würden dem auch potenziell so zustimmen, dass das Kind potentially autistic ist, was auch mit der Essensgeschichte dann noch so einen Bogen spannen würde und Sinn ergeben würde.
Vor allem, weil es um Texturen geht auch.
Ja.
Ja.
Und da halt dann nämlich immer dieses Verstehen, warum, 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 warum. Und so.
Ja.
Wenn dann da, wenn du gerade im Auto sitzt und gestresst bist und dann von der Rückbank auf jede Antwort, die du gibst, noch ein Warum kommt und du eh schon nicht mehr weiter weißt.
Ja.
Das, heavy. Also so, das muss richtig, richtig hart sein.
Ja.
Und dann halt ohne Supportsystem.
Ja.
Beziehungsweise das Supportsystem von diesem Treatment Center,
was hat halt ja für, noch mehr Druck aufgebaut. Ja,
was halt für sie so in der Form nicht funktioniert. Weil dann geht es ja auch um diese ganze Schuldfrage und Scham und so weiter.
Ja, ich glaube, gerade für sie, weil sie eben Therapeutin ist, also sie ist trotzdem in dieser Situation total verzweifelt und wird dann quasi von ihrem Kollegen therapiert. Aber dadurch, dass sie ja selbst Therapeutin ist, ist das ja nochmal eine schwierigere Situation, sich darauf einzulassen, halt auf dieser therapeutischen Ebene Hilfe zu bekommen, weil man selbst ja schon gewisse Handlungsmuster, Schuldfragen ja durchgeht und die schon irgendwie durchanalysiert und du dann ja eigentlich noch hilfloser in a way bist, weil du eben nicht diese Basics einfach nur hören kannst von wegen, hey, nein, du hast da keine Schuld. So. So Entlastung der Eltern und sowas. Also das ist ja viel, viel schwieriger, wenn du das schon mal anders einordnen kannst. Und ich fand, das war so, so, so krass umgesetzt. Und also vom Sound auch nicht nur das Kind im Hintergrund, sondern wirklich alle anderen Geräusche auch.
Ja.
Verkehr im Laden, überall. Also wirklich dieses überall.
Gerät, was für an dieser Tube da dran eben, ist immer bei dieses dem Kind.
Piepen und dann noch mal schnelleres Piepen. Und also ist wirklich, es gab keine Stille und das war halt so, so stark, weil eben diese Verzweiflung, diese Reizüberflutung, die Überforderung, all das, was irgendwie rübergebracht werden sollte, wurde dadurch rübergebracht. Und also Rose wurde ja auch nominiert und so als beste Lead Actress und absolut zu Recht. Und ich gebe dir da auch voll recht, dass das irgendwie auch viel überzeugender war, weil eben nicht Situationen wie bei Hamlet irgendwie aufgebaut wurden, die dann eben auf so Wein irgendwie basierten. Mhm. Von wegen so, okay, hier, das ist jetzt sentimental und jetzt gibt es Wein und dann machst du viel mit deinem Gesicht so, wo du einfach sehr viel Range hast, das irgendwie zu erreichen. Mhm. Aber hier hat es so viel mit so Micro-Expressions zu tun. Vor allen Dingen, dass das so nah am Gesicht war, so ein Augenzucken. Irgendwie, weiß ich nicht wie, wo ein Muskel angespannt war. Also diese minimalen Veränderungen haben halt dann auch diese Entwicklung so krass gezeigt. Und also es wird ja auch nicht chronologisch gefilmt, ne?
Ja, und da nämlich auch, weil das halt in den Plot eingebettet, so quasi, sie versucht ja die ganze Zeit nicht zusammenzubrechen. Mhm. Und sie spielt halt dieses Versuchen nicht zu weinen, versuchen nicht auszurasten, versuchen für das Kind da zu sein, also versuchen zu funktionieren. Das ist halt das, was sie spielt. Und das spielt sie halt wirklich fantastisch und halt so detailreich. Also ich war blown away.
Ja, ich habe wirklich lange nicht mehr so eine krasse Performance gesehen.
Ja. Voll.
Und, also, und da sieht man halt wieder, dass die richtig krassen Performances oft halt eben nicht in diesen super, sag ich mal, Outburst, aber auch sowas so, ich sag mal Action, meine jetzt keine Action-Movies, aber wo du noch viel mehr von, weiß ich nicht, andere Sachen spielst, aber bei ihr war es halt wirklich so Fokus Gesicht, Fokus Emotionen oder Emotionen zusammenhalten und also wer das kann, das ist halt wirklich top-notch.
Ja.
Und ich bin der Überzeugung, dass ganz, ganz viele Schauspielerinnen das halt nicht können.
Ja. Das ist auch so, und ich habe irgendwie mal ein Interview gesehen, wo jemand halt, ich weiß nicht, ob das ein Acting Coach oder ein Casting Director oder so war, der meinte, wenn Leute halt betrunken spielen, dann spielen sie halt betrunken. Aber wenn du betrunken bist, dann versuchst du ja nicht betrunken zu wirken. Mhm. Und das ist halt auch wieder so, du versuchst, wenn du weinst, versuchst du in den meisten Szenen oder im Alltag so, versuchst du ja dann eigentlich eben nicht zu weinen. Mhm. Und das kommt dann aber trotzdem aus dir raus. Und das war hier auch halt so dieses Level, was ich halt,
da musst du halt mehrere Runden drehen, das überhaupt spielen zu können.
Ja. Und was ich auch noch richtig gut fand, oder was für mich, die sonst eigentlich Symbolbilder gern mal nicht so gut deuten kann, unfassbar gut funktioniert hat, weil ich schon dann noch so einen Plotpoint vorhergesehen habe, war halt dieses Loch in der Decke, dieser Wasserbruch oder was auch immer da dann genau passiert ist, wird ja auch nicht so richtig klar. Und alles, was damit zu tun hat dann auch, aber eben vor allem dieser erste Moment, wo das dann wirklich so durchbricht. Weil mein erster Gedanke war Geburt. Also weil dieses Wasser, was da rauskam, also so wie wenn, wie sagt man?
Fruchtblase
platzt.
Die meistens gar nicht platzt.
So.
Just saying.
Und dann mit diesem Dämmmaterial, was da dann rauskam, was auch noch so irgendwie rötlich war und so. Und dieses Loch und dann mit dem Sounddesign. Und was dann da eben noch auch im Laufe des Films so kommt, wo sie dann nochmal high ist zwischendurch und sich dieses Loch anguckt und so. Das fand ich sehr, sehr stark irgendwie. Und es hatte dann so fast so zwischendurch so ganz leichte Horroraspekte mit drin, was ich aber auch wieder sehr passend für diesen Film fand, weil das ist ein Horror, den sie da gerade durchmacht.
Ja.
Und dann, wie das dann am Ende mit diesem Loch, also wie das diese Storyline quasi darum endet und das auch einfach wieder, man ist nur so Misogynie.
Ja.
Was das also so, da der Film hat immer noch mal so eins dann nachgelegt, aber also in a very good way und ich bin Fan.
Ich find's krass. Ich find's wirklich krass.
Ja.
eine lustige Sache. Also der Film ist halt, der Film ist wirklich nicht lustig.
Nee.
Da ist nichts lustig dran.
Mhm.
Aber eine Situation war doch ein bisschen lustig aufgrund dessen, was so in den letzten Wochen, Monaten hier so passiert ist. Es gibt eine Szene, da möchte das Kind zum Schlafen gehen ein Lied singen. Mhm. Und es ist das Dead Whale Lied. Und das Erste, was in meinem Kopf war, waren diese KI-Lieder über Timmy, den Wal.
Und dann hat man ihn genannt.
Ja, da lag der da am Strand, Hope hat man ihn genannt. Ja, und es war halt so ein bisschen, also die Assoziationskette, die in diesem Moment halt gekommen ist, so, kann der Film nichts für. Eigentlich auch dieses Lied eigentlich so auch wieder passend, dass dieses Lied halt dann gesungen wird in diesem Film, das ist ergibt alles Sinn, weil es ist nicht lustig, das Lied so. Aber in dem Moment konnte ich das halt nicht trennen.
Ja.
Und das fand ich einfach ein bisschen funny.
Ja, da muss ich nicht dran denken. Ich bin jetzt privat persönlich, aber checke.
Ja, ich bin irgendwann mal in so ein Rabbit Hole von Timmy KI-Songs gerutscht. Und Timmy, nee, Hope.
Hope.
Hope-Tattoos und so. Ja. Also toll. Hope. Hueb-Tattoos. Ja, wurde auch gerne falsch geschrieben. Fun.
Ja.
Gut.
Ja.
Hat mit dem Film selbst rein gar nichts zu tun.
Nee.
Wollte es nur teilen.
Das ist witzig, ja. Gut.
Aber große Empfehlung.
Ja.
Ist aber natürlich ein Film, den kann man nicht einfach mal so wegschauen. Also so durchgucken, so schnell mal nebenbei oder jetzt hier komme ich, setze mich hin und schaue mir den an. Das
ist kein entspannter Film.
Nee, ich habe ihn tatsächlich über halt mehrere Tage hinweg geguckt.
Das ist aber auch nicht nur dem Film geschuldet, sondern auch deinem ADHS.
What are you talking about?
Ja, aber also ich finde den, sehr, sehr krass. Ich finde, der ist ein bisschen Free Birth Control. Der macht schon halt sehr interessante Fragen dann eben halt auch auf mit eben so bezüglich Schuld und Nicht-Schuld und wenn es, so wie wir vermuten, keine physiologische Krankheit ist, so, und sie dann als Therapeutin, also das ist,
und
da schließen sich viele Kreise sehr schön.
Und
ja, vom Storytelling her, vom Narrativ.
Und auch so die ganze Liebesfrage, so,
ja,
so, diese Liebe, die eine Mutter ihrem Kind gegenüber hat und
ja,
inwiefern die einfach existiert, das aber trotzdem irgendwie Regrets geben kann und so. Ja. Also auch wieder, dass das halt ein viel, viel schwereres, komplizierteres Thema ist, als einfach das hingesetzte, ja, Mutter liebt Kind, fertig, ja, aus, sondern dass es halt auch differenzierte Gefühle geben kann oder auch negative Gefühle irgendwie geben kann und das nochmal irgendwie anders kontextualisiert, weil ich glaube, dass das auch wahrscheinlich, also nicht immer in diesem krassen Ausmaß,
ja,
aber ich glaube, es gibt viele Mütter, die nicht nur halt positiv darauf blicken, ein Kind bekommen zu haben, aber es, ja, ist halt super schwer, das irgendwie zuzugeben oder zu äußern, weil man sofort als schlechte Mutter oder so abgestempelt, mhm, wird, was halt ja auch nicht stimmt. Du darfst ja, du kannst dein Leben, aber dann diese Gefühle haben und so. Und das ist halt nochmal so ein Riesenthema für sich, was da irgendwie so aufgebrochen wird, aber nicht unbedingt viel benannt wird. Aber man, also es, ja, das fand ich auch nochmal ganz, ganz interessant.
Ja. Ja, kommen wir zu leichterer Kost.
Ja.
Kommen wir zu Free Guy auf Disney Plus.
Wirklich komplettes Kontrastprogramm.
Ja, der Film wurde gemacht oder Regie geführt hat Shawn Levy. Der hat zum Beispiel auch die Nachts im Museum-Filme gemacht. Der hat den letzten, diesen Deadpool und Wolverine-Film gemacht. Und so, also viel so Action-Sachen halt. Pink Panther, Date Night, sowas. Ja, dieser Film reiht sich da auch ganz gut ein.
Mhm.
Ist aber etwas Meta. Und zwar haben wir in der Hauptrolle Guy, gespielt von Ryan Reynolds. Der verliebt sich Hals über Kopf in Millie, beziehungsweise Molotov Girl, gespielt von unserer Maus Jodie Comer.
Hm.
Und dadurch findet er heraus, dass er ein NPC ist, also Non-Playable Character, in einem sehr gewaltvollen Videospiel.
War das Jugendwort irgendwann mal? NPC?
Es stand auf jeden Fall mal, glaube ich, zur Auswahl. Auf einer Liste, ja,
auf jeden Fall, okay.
In der echten Welt währenddessen versuchen eben diese Millie und ihr ehemaliger Programmierpartner Keys, gespielt von Joe Keery, den man aus Stranger Things kennt, oder auch aus seiner Band Joe, die ich live gesehen habe, sehr zu empfehlen.
Für seine Haare bekannt.
Die versuchen zu beweisen, dass halt Teil ihres Codes geklaut wurde und für dieses gewaltvolle Spiel verwendet wurde. So, das ist so die Prämisse. Und man springt dann halt so hin und her zwischen dieser Videogame-Welt, wo dann eben, wenn man da in der Welt ist, alles dann halt echte Menschen sind und so weiter. Und eben halt der Welt außen, also unserer Welt, wo dieses Spiel halt existiert, wo man dann auch eben mal Einblicke in das Spiel bekommt, wie es dann halt so animiert aussieht. Also der Film, der macht schon so ein paar Themen auf. Also halt Gewalt allgemein, aber vor allem auch eben Gun Violence, Kapitalismus und so weiter. Aber der macht die halt nur auf und hat dann ein sehr oberflächliches Commentary dazu. Mhm. Und das ist dann, das reicht dann auch. Und da muss ich aber sagen, das hat mir auch gereicht bei dem Film.
Mehr erwartet man von diesem Film einfach auch nicht.
Nee, und das war genug. Der macht einfach Spaß. Ich finde, das ist eine sehr spannende Prämisse eigentlich sogar, wo man noch mehr mit hätte machen können, ja, wenn man halt mehr als einen Actionfilm oder eine Actionkomödie hätte draus machen wollen. Aber so an sich, also Ryan Reynolds ist perfekt auch in dieser Rolle.
Ja, ja, ich habe immer so meine Probleme mit ihm.
Ja.
Aber das ist halt so ein Film und so eine Figur, die halt wirklich für ihn gemacht ist. Und für mich auch so die einzige Kategorie ist, die er gut spielt. Deswegen funktioniert das hier auch sehr gut.
Ja, und Jodie Comer carried dann halt den Rest.
Ja, sie carried eh immer.
Sehr cheesy Skript dann zum Teil.
Ja,
ja, ich finde, das ist einfach, das ist so ein perfekter Film, wenn man halt abends sich nochmal hinsetzen möchte. Irgendwie, man hatte irgendwie einen anstrengenden Tag, man möchte einfach ein bisschen abschalten und dann kann man sich den angucken. Der ist auch ganz halt, also hübsch gemacht in dem Sinne, also ganz cool mit so halt eben auch dann zum Teil so den Transitions, die es dann gibt von quasi von außen und dann sieht man irgendwie das Videospiel auf einem Screen und dann transitioned man halt in das Game rein und dann sind auf einmal halt die echten Menschen dann da und so und das echte Motorrad und keine Ahnung. Da gibt es so ein paar ganz, ganz coole, cool gemachte Übergänge. Die Action-Szenen sind auch soweit entertaining genug.
Ja.
Es ist alles genug, um halt ein bisschen Spaß zu haben.
Und das finde ich halt aber tatsächlich sehr interessant, weil, also es ist ein Film, den kannst du so runterschauen und es macht Spaß und man hat das Gefühl, es ist ja auch nicht irgendwie für mehr gedacht, aber gleichzeitig war so meine allererste Assoziation, als ich so realisiert habe, okay, er ist NPC und so und es geht um ihn, war das erste halt Truman Show, was ja nochmal aber deeper geht, als der Film jetzt gegangen ist und deswegen bin ich da so ein bisschen zwiegespalten, weil ja, so den kann man runterschauen und ja, das reicht und so. Aber weil ich den halt in meinem Kopf sofort im Vergleich sehe, sehe ich den halt dann noch mal kritischer und kann ihn halt nicht einfach nur als so ein Mal-Schauen-Objekt irgendwie sehen, weil ich so eine Assoziationskette in meinem Kopf habe. Und das alles auch wieder so auf Simulationen spielt. Und ich meine, ich hatte mal eine mündliche Prüfung über die Postmoderne und Simulation und was das alles bedeutet und bla bla bla. Da bin ich halt auch einfach von gezeichnet. Und ich weiß, dass da mein Kopf wahrscheinlich ein bisschen weitergeht und too much rein interpretiert. Aber deswegen habe ich dann doch immer noch so ein bisschen gewartet, dass mehr kommt, obwohl ich wusste, dass es nicht tut. Ja.
Aus heutiger Sicht, also so, weil es dann auch um künstliche Intelligenz geht.
Ganz genau. Jetzt
ist das nochmal, also als ich den das erste Mal geguckt habe, diesen Film, also der ist aus dem Jahr 2021. Also da gab es natürlich auch schon KI, aber da war, also
es war
nicht so wie jetzt.
Nicht jeder hat KI benutzt. Also es war noch ziemlich exklusiv, würde ich sagen.
Und ja, halt nicht einfach für unsere Fingertips direkt accessible.
Ich meine, so ChatGPT war, so weiß ich nicht, 2022, 2023 oder so, dass das halt wirklich für jeden zugänglich war.
22 war das.
Und ich meine, seitdem hat sich ja auch nochmal total viel geändert.
Ja. Und deswegen, also so, jetzt gucke ich den auch mit einer anderen Brille.
So eine Verschönigung auch von AI. Also es wird ja nur positiv dargestellt in diesem Film.
Ja, also und es ist jetzt gar nicht mal, dass es dann jetzt um AI in diesem Sinne geht, sondern es ist halt Teil von diesem Code und was dann eben passiert mit den Charakteren. Und da ist es halt jetzt irgendwie ganz schön und harmlos und irgendwie sehr contained. Es ist sehr eingegrenzt. Und dadurch kommt man dann gar nicht an einen Punkt, wo man da dann sich jetzt mit der Kritik auseinandersetzen müsste in dem Film, weil wir hängen noch bei der Kritik am Kapitalismus quasi, was der Film halt irgendwie machen möchte. Und ja, deswegen, also wenn man seinen Kopf ausschalten kann, dann kann man da den enjoyen. Und wenn es nur für Jodie Comer ist, weil die hat ganz viele Slow-Mo-Szenen, wo sie auf die Kamera zugeht oder von der Kamera weggeht. Und man sie einfach ein bisschen angaffen kann, wenn wir mal ehrlich sind.
Oh, das habe ich enjoyed.
Ja, me too. Deswegen habe ich den Film auch schon so oft geguckt. Also das heißt so oft, ich glaube, das war jetzt das dritte Mal.
Fair. Ja. Also für Jodie Comer fair. Ja.
Wenn ich jetzt Wokezilla 3000 gehe, problematisch fand, ist den Sidekick Buddy und dass das einfach eine Kevin Hart Parodie war.
Das habe ich aber auch gedacht sofort, das war meine erste Assoziation. Ja, meine
auch. Und dann habe ich so, Naja.
Schwierig.
Aber ja, gut, Wokezilla 3000 wieder aus.
Aber dafür machen wir am Ende auch diesen Podcast, weil das eben unsere Sichtweise auch ist und unsere Einordnung mit Filmen, was ich ja auch wichtig finde.
Ja.
Ja.
Korrekt. Ja, also dementsprechend eine Empfehlung, aber halt eine eingeschränkte Empfehlung. Ich habe dem, glaube ich, jetzt, ich habe dem, glaube ich, so 2,5 Sterne und ein Herz gegeben und davon ist ein ganzer Stern für Jodie Comer.
Habe ich vergessen zu bewerten, habe ich noch gar nicht. Oh, was würde ich dem geben? 2.
Ja. Und davon auch ein Stern für Jodie Comer wahrscheinlich.
Exactly.
Ja, 1,5 Sterne für Jodie Comer. Ja.
Ja.
Gut. Okay. Machen wir weiter. Kommen wir zu unseren Serien.
Ich würde sagen, dass wir als erstes Four Seasons machen, bevor du
Infodump über Vampire mache,
Ja. Kommen wir zu der Serie Four Seasons. Die erste und zweite Staffel ist jetzt auf Netflix. Also die zweite ist neu rausgekommen. Eine Serie gemacht von Tina Fey, Lang Fischer und Tracy Wickfield. Diese ganze Serie dreht sich um eine Freundesgruppe, die schon seit College-Zeiten existiert und die treffen sich immer wieder für Urlaube, für Feiertage und es geht eben um deren zwischenmenschliche Beziehungen, also die Freundschaften, aber auch die Ehen der jeweiligen Freunde und so ein bisschen um Midlife-Crisis und was das alles so mitbringt, weil teilweise sind deren Kinder auch schon wieder im College-Alter, also haben sie schon sehr viel Erfahrungen und Erinnerungen zusammen erlebt. Und viel durchgemacht. Und darauf basiert diese Serie. Im Cast sind auch Tina Fey, Will Forte, Steve Carell und Comin Domingo. Noch weitere. Das war jetzt. Das
sind die Größten.
Das sind die Größten, die man kennt. Also Comin Domingo hat mich halt sehr happy gemacht, dass er damit spielt. Für mich großer Grund, das zu gucken. Und ja, die erste Staffel gab es ja schon. Jetzt kam die zweite raus und da wird das nochmal so fortgeführt, wo nochmal irgendwie dann Beziehungsprobleme oder Entwicklungen nochmal weiter ausgeführt werden von Geschehnissen, die halt in der ersten Staffel passiert sind und ja, beleuchtet deren Freundschaft noch weiter.
Ja, und es sind halt, also die heißt halt Four Seasons, gibt immer halt 8 Folgen und 2 Folgen sind dann quasi immer ein Zusammentreffen in einer Season. Also die treffen sich einmal im Frühjahr, einmal im Sommer, einmal im Herbst, einmal im Winter. Und so ist das dann halt aufgebaut, natürlich mit Vivaldi Musik dazu, mhm, passend. Was ich auch irgendwie ganz witzig fand.
Ja.
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 Was ich nicht ganz so witzig fand, ist den Humor. Also ich finde den unterhaltsam, aber es ist so ein bisschen die SNL-Problematik, mhm, für mich, dass ich da schon auch Skits manchmal unterhaltsam finde, aber die bringen mich eigentlich nie zum Lachen.
Ja.
Also die einzigen, wo ich mal gelacht habe, waren vor allem, glaube ich, die Pedro-Skits,
mhm,
weil die auch so memeable und quotable sind. Aber sonst ist das halt nicht so ganz mein Humor. Und Tina Fey ist ja, also es wird ja gemunkelt, dass sie SNL nach Lorne Michaels dann übernehmen wird und so. Ja. Weiß man nicht, aber so, deswegen der Humor, der landet für mich nicht immer dann so komplett. Nee. Es ist mehr dann eher die Delivery zum Teil oder so, die ich dann witzig finde, als jetzt den Witz an sich.
Ja, also ich meine, ich glaube, da ist auch noch mal so die Komponente des Alters,
mhm,
weil, also man kann diese Serie gut weggucken, auch wenn man nicht in der Midlife-Crisis steckt oder so. Also es kann man sehr einfach gut so durchgucken. Es sind alles nur so 30-minütige Folgen, also easy. Aber der Humor ist halt eben trotzdem darauf aufgebaut, dass er sich halt den Figuren anpasst. Und das sind nun mal Figuren irgendwie in ihren 50ern, mhm, so oder so.
Ex halt.
Eben. Und daran orientiert sich das halt. Und deswegen ist es oft auch sehr klischeehaft. Mhm. Auch die Witze sind halt klischeehaft. Aber am Ende doch irgendwie so rund.
Ja, ich finde es süß. Also ich finde die Dynamiken,
ja,
süß. Also ich meine, die wirken alle zum Teil echt unglücklich mit ihrem Leben und da bin ich mir nicht so sicher, ob das quasi die Intention ist, Komfort zu spenden und zu zeigen, hier, wir sind alle irgendwie ein bisschen unglücklich, sei es jetzt in unseren Ehen, in unseren Jobs, in unseren Lebenssituationen allgemein oder weiß ich nicht. Werden ja zum Teil auch sehr, sehr schwere Themen behandelt, mhm, also den Tod, Gesundheit, erwachsene Kinder, die dann schon ausziehen oder nicht, und so. Aber ich finde halt die Dynamiken zwischen den Charakteren einfach so süß und wholesome. Also am liebsten sind mir halt Tina Fey und Colman Domingo. Die, ja, sind einfach so lustig und süß zusammen.
Ja.
Colman Domingo hat auch echt unfassbar gutes Comedic Timing. Ja. Das zu sehen parallel dann quasi mit Ali in Euphoria, wirklich zwei verschiedene,
mhm,
Menschen. Gibt so eine Line, wo er irgendwie so sagt, so, he's talking about Smurfs. Und das einfach... Ja, da musste ich ein bisschen chuckeln.
Ja.
Ja.
Ja, halt dieses Chosen Family-Ding, ja, wieder und wie wichtig es ist, doch auch wenn man halt in einer Ehe ist, dann guckt, dass man seine Freunde im Leben behält, mhm, und sich nicht irgendwie isoliert und so etwas. Ja, das wird halt nochmal so richtig dick und fett unterstrichen. Aber ich muss auch sagen, also dafür, dass eben der Humor nicht unbedingt für junge Leute, mhm, gemacht ist, whatever, gehen sie manche Sachen aber erstaunlich, sage ich mal, progressiv an oder führen schon Themen ein, die vielleicht nicht unbedingt in ähnlichen Serien mit drin sind. Also, mhm, es wird noch mal mehr dieses Mental Load wird noch, mhm, mal mehr eingeführt und da geht es dann halt eben nicht nur um Care-Arbeit im Haushalt, was natürlich auch thematisiert, mhm, wird, aber eben dieses Mitdenken, Termine, mhm, machen, all das, was ja eher seltener vorkommt.
Mhm.
Und aber auch mal so andere Beziehungskonzepte, eine offene, mhm, Beziehung. Oder es wird mal Polyamorie oder sowas erwähnt. Das fand ich dann interessant, weil das dann doch so ein bisschen anders war als bei anderen ähnlichen Serien.
Mhm. Also Colman Domingo spielt in der Serie halt auch einen schwulen Mann, der halt, ja, verheiratet ist mit einem Mann. Also,
ja,
so. Nochmal so. Side Fact.
Side Fact. ja. Manchmal wird auch so auf die Tränendrüse gedrückt.
Das, ja,
funktioniert dann aber auch.
Ja.
Aber ja.
Und es ist halt alles ein bisschen drüber. so dann auch wieder anstellen. Und das ist aber ein, also es ist halt,
passt am Ende ja, dann aber auch trotzdem.
Halt, ja, es ist irgendwie unterhaltsam.
Ja.
Und ja.
Also ich hatte trotzdem irgendwie Spaß dabei, das zu gucken. Ja. So, ja, ich habe jetzt nicht aufgelacht unbedingt. Aber ich war so, oh, ja, doch, schon wholesome.
Ja, so, und also ich hatte die erste Staffel geguckt, als die rauskam. Und als dann die zweite halt angekündigt wurde, war ich so, ach, ja, das ist doch schön, ja, dass es da noch eine zweite von gibt. Das ist so ein, lässt sich gut weggucken.
Ja, habe ich jetzt auch irgendwie innerhalb einer Woche so beide Staffeln durch oder so.
Weißt du gerade noch, wann die erste Staffel rauskam?
Nee.
Das interessiert mich jetzt gerade nochmal, weil das ist ja eigentlich so eine Serie, wo ich so bin, die sollte sich ja schnell produzieren lassen.
Ja, schon.
Aber
was ich auch interessant fand, ist, dass es in einer Folge auch um die Zeit während Corona geht.
Ja.
Und das finde ich ja auch immer wild, weil ich meine, ja, das ist passiert, das waren mehrere Jahre, dass es unsere Lebensrealität war, egal wie fern das jetzt wirkt. Aber viele entscheiden dann auch wieder, das komplett zu ignorieren. Aber dann ist es auch interessant zu sehen, wie das dann aber in Serien oder Filmen dargestellt wird.
Ja, das fand ich hier sehr witzig. Die erste Staffel kam übrigens vor einem Jahr, also im Mai 25 raus und die jetzt im Mai 26. Ich finde es bei solchen Covid-Sachen dann immer so witzig, damit nochmal wieder konfrontiert zu werden, was man dann doch irgendwie wieder so vergisst. Also zum Teil ist es dann auch nicht witzig, sondern so, oh Gott, pff, ja, stimmt, das war ja echt so. Aber ja, so mit dann...
Es wirkt so fern inzwischen.
Ja, mit dann halt irgendwie, ne, sich isolieren und Masken hier und da und...
Und noch selbstgenähte Masken. Also die Zeit dann sogar noch und nicht mal eben die medizinischen und nicht mal die FFP2-Masken. So. Ja. Also das war auch nochmal interessant.
Ja. Ja, und so, dann halt eben verschiedene Symptomatiken und so weiter. Ja, das ist schon irgendwie ganz, ganz witzig.
Aber die, also die Tests haben mich verwirrt. Ich war so, was sind das die denn? Was sind das denn für Corona-Tests? Das war eine Maschine, wo die das da so reingetan haben.
So ein großes Ding irgendwie. Ja, die so hatten ja einfach nur diese kleinen Stäbchen. Ja, eben,
aber die haben das auch irgendwo so reingetan und dann hat das ein Geräusch gemacht. Also wie so ein kleiner, als ob das wie so im Labor war, so ein bisschen die...
Ein bisschen crazy.
Da war ich noch so, bei uns ging das schneller.
Na gut. Na, wobei, nee, bei uns auch 15 Minuten musste man warten.
Ja gut, aber also wenn du Corona hattest, ist es ja meist sofort angeschlagen.
Ja.
So, dann wusstest du eigentlich schon sofort.
Das stimmt, ja. Ja, also würde ich schon empfehlen, die Serie auf jeden Fall. Ist echt,
ja,
nett zu gucken.
Süß, wholesome.
Ja, bei Netflix, wie gesagt. Ja. Ich habe der Staffel jetzt 3,5 Sterne gegeben.
Ja, fair.
Ja.
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 Irgendwo da.
Ja, irgendwo da bist du auch.
In dem Spektrum, ja.
Ja.
Ja. Ich finde Anne lustig.
Ja. Maus auch.
Ja. So. Gut.
Bisschen loco.
Bisschen loco. But I support that.
Ja. Ja. Kommen wir.
Let's fetz. Okay.
Zu meinem kleinen Infodump.
Kategorie. Nina erzählt über ihre Vampire.
Ja.
Und das jetzt regelmäßig.
Ja.
Weil die neue Staffel draußen ist.
Oder jetzt rauskommt
halt. Jetzt rauskommt. Die erste Folge ist jetzt draußen?
Ja.
Die hast du natürlich schon geguckt.
Na klar. Also, diese Serie ist von AMC Plus. Man kann die mit bisschen Glück halt über AMC Plus mit einem VPN auch gucken. Das ist aber ein bisschen pain in the ass, weil das nicht ordentlich einfach direkt funktioniert. Es wird auch nicht jede Kreditkarte angenommen und so weiter. Alles ein bisschen weird. Darüber kann man die jetzt parallel aber gucken. Ab 1.7. läuft die auch bei Magenta TV of all places. Ich weiß nicht, weil da zu dem Zeitpunkt sind dann noch nicht alle Folgen raus. Ich weiß nicht, ob die dann zeitversetzt ab dem 1.7. dann die erste Folge zeigen und dann ne, halt auch einen wöchentlichen Release machen oder...
Ich kann mir das vorstellen, dass sie es auch so machen. Also ich meine, klar ist das jetzt anders, weil es so mitten im Release ist, aber ich meine, HBO Max hat dann in Deutschland auch irgendwie Heat Drive irgendwie wöchentlich rausgebracht. Ja, so. Also deswegen kann ich mir vorstellen, dass die auch sowas pullen. Also.
Ja, also who knows, mal schauen. Bei Magenta TV auf jeden Fall. So, das ist jetzt die dritte Staffel. Die ersten beiden Staffeln liefen unter dem Namen Interview with the Vampire. Das basiert auf den Vampire Chronicles von Anne Rice. Und das erste Buch ist halt Interview with the Vampire. Das Buch ist unterteilt in zwei Teile. Erste Staffel, zweite Staffel. Jetzt die dritte Staffel ist das zweite Buch und das ist The Vampire Lestat. Es geht um Louis, Louis de Pont-du-Lac, unseren Vampir. Und in, genau, also der erzählt quasi im Jetzt einem Journalisten, Daniel, seine Geschichte, wie er zum Vampir geworden ist, wie er Lestat in 1910 in New Orleans kennengelernt hat und dann von ihm eben zum Vampir gemacht wurde. Der Twist zum Buch ist, dass Louis in der Serie halt race-bent ist. Also im Buch ist er ein weißer Sklavenhalter und in der Serie ist er ein schwarzer Creole-Pimp.
Thank God.
Ja, genau, in 19...
Not God in that case.
Nee. In 1910. Der ist auch closeted, also der ist schwul, aber obviously...
Not a good time to be ja. gay.
Und im Buch, manche sagen, das ist im Buch nur Subtext, andere sagen, nee, das ist schon im Text im Buch. Ich finde das so ein bisschen schwammig. Ich weiß nicht, ob ich es als Text rausgelesen hätte, wenn ich es nicht gewusst hätte. Aber in der Serie ist schon sehr offensichtlich gay.
Aber dann auch sehr passend, dass es jetzt rauskommt, Pride Month.
Ja,
und period. So.
Ja, und Lestat ist nicht gay. He, quote, doesn't discriminate.
He's every letter.
Er nimmt alles, was nicht bei... LGBTQIA+. Ja, er nimmt alles, was nicht bei drei auf dem Baum ist. So.
Good for him.
Ja. Die neue Staffel, die setzt jetzt halt wieder im Heute an und nach den Events von den ersten beiden Staffeln. Also nach diesem Interview... was Louis da dem Daniel gegeben hat und was der Daniel eben daraus gemacht hat. Was könnte das nur sein? Und Lestat hat jetzt eben diesen Daniel angeheuert, um ihn bei seiner Quest jetzt Rockstar zu werden, zu begleiten und eine Dokumentation über ihn zu filmen und da vielleicht auch noch mal so ein paar Sachen richtig zu stellen, die Louis da nämlich von sich gegeben hat. Diese Serie ist nämlich... ein wirklich, also das perfekteste Beispiel für Unreliable Narrator, was du dir nur vorstellen kannst. Deswegen ist es auch sehr, sehr lohnenswert, sich diese Serie halt mehrfach anzugucken, weil einem dann Sachen auffallen. Da werden Szenen aus unterschiedlichen Perspektiven gezeigt und mit dementsprechend unterschiedlichen Handlungen oder die enden dann schon früher, wenn Louis davon erzählt, als wenn Lestat dann davon erzählt und so weiter. Sehr spannend. Ich bin sehr, sehr großer Fan und ich fühle mich auch single-handedly dafür verantwortlich, diese Serie in Deutschland zu promoten. Anyway.
Ich grätsch rein. Ich habe die ersten beiden mit dir geguckt.
Ja.
Bei der ersten Staffel habe ich ein bisschen gestruggelt. Aber die zweite hat mir dann richtig Spaß gemacht, weil dann war ich irgendwie drin, dann hat diese Prämisse für mich funktioniert, so. Also ich bin der Meinung, es dauert, um reinzukommen. Ja. Ist nicht ganz so einfach, aber man kommt auf jeden Fall rein.
Also ich finde halt die erste Folge, die hookt einen sehr und dann lässt, also war bei mir zumindest so, als ich das erste Mal geguckt habe, so die erste Folge war ich direkt so, wow, okay, wir gehen direkt rein und dann geht es aber halt viel langsamer weiter. Mhm. Und das war so auch so ein bisschen, wo ich so ein bisschen gestruggelt habe, aber halt, ja, obviously nicht doll genug, weil ich habe die Serie, glaube ich, also die ersten beiden Staffeln habe ich jetzt dreimal, glaube ich, geguckt. So, was aber das Ding ist, weil die jetzt eben als The Vampire Lestat promoted wird, schon als dritte Staffel, aber halt irgendwie so ein bisschen losgelöst, sagen Leute, ja, dass man die ja vielleicht auch einfach so gucken könnte. Kannst du nicht. Also die, was ist die gute, AMC Global Chief Marketing Officer, die gute, hat auch gesagt, so, ja, if people potentially found seasons one or two and it wasn't for them, this is an entirely new angle and very different perspective und blablabla. Du kannst die dritte Staffel aber nicht gucken, ohne die ersten beiden gesehen zu haben. Es funktioniert nicht. Also,
ja, dann verstehst du ja auch nicht, warum das relevant ist.
Ja, so. Und da sind so viele kleine irgendwie Referenzen und Callbacks zu Sachen, die dann eben größer oder kleiner waren in den ersten beiden Staffeln, die du aber gar nicht verstehst, wenn du das halt nicht gesehen hast. Und dann ist die Signifikanz auch von den Beziehungen und die Signifikanz davon, dass jetzt eben Daniel und Lestat da diese Doku zusammen machen, das ist halt gar nicht greifbar. Und wer sind diese ganzen anderen Charaktere überhaupt? Ja, ich werde da jetzt wöchentlich dann immer mal was sagen zu den Folgen. Die erste Folge hat mir jetzt auf jeden Fall schon mal sehr gut gefallen. Ich bin Fan. bin sehr gespannt, was da jetzt halt noch so kommt. Die Staffel wird, glaube ich, jetzt auch noch mal extremer als die ersten beiden. Ja.
Hihihuhu, haha. Ich verfolge das soweit auf Instagram, so wie mein Algorithmus mir die Sachen ausspielt.
Oder ich sie dir schicke.
Nee, weil der Algorithmus mir die Sachen ausspielt, weil ich auf einer Plattform, der anhand eines Algorithmus so funktioniert, weiß, dass wir uns Sachen überhaupt schicken, unabhängig davon, dass du mir Vampire-Lestat-Sachen schickst. Ist also, ach, okay, sie schickt Nina andauernd was. Ja, dann zeige ich dir jetzt Vampire-Lestat.
Ja.
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 Mhm.
Ja.
Ja.
Und da habe ich auch, kann ich auch direkt meine Maus der Woche sagen?
Ja, Sam Reed.
Ja. ich finde den einfach toll. Das
wasn't even a question.
Nee, aber das auch, die haben das Buch geschüttelt und der ist rausgefallen. Also, wirklich, das ist insane.
Ich habe mir das Bild dich jetzt vorgestellt.
Ja, es ist insane Casting. Es gibt auch so eine australische Serie, The Newsreader, mit ihm. Auch fantastischer Schauspieler einfach. Und der ist so masig und der ist so unbeholfen irgendwie. Und der liebt aber diesen Charakter und diese Bücher. Und ja, ist halt mit Herz voll dabei. Und Jacob Anderson, der Louis spielt, auch. Den kennt man aus Game of Thrones übrigens, by the way. Der hat Grey Worm gespielt.
From the Unsullied.
Ja.
Ja.
Und deine?
Du hattest letzte Mal 4 Mäuse. Darf ich 2 haben heute? Ja. Okay, dann einmal Rose Byrne.
Mhm.
She's...
hot?
Ja. Ich war so, wie sage ich das jetzt korrekt? Ja, she's hot und sie ist einfach verdammt gut. So, the combination. Also that undercut in dem Film.
Mhm.
We love that. Mhm. Und Coleman Domingo. Obviously, ja. Vor allen Dingen er in der Rolle so in 4 Seasons. Ja. So, letting the gay out. We love that. It's Pride Month.
Ja, get it. Ja. Get it.
Ja, ich finde, das sind 2 gute Mäuse.
Ja, finde ich auch.
Ja.
3 gute Mäuse.
3 gute Mäuse. All a little bit like Fruity. Undercut.
Ja.
Coleman und Lestat halt so.
Ja.
It's Pride Month. Müssen wir es jetzt als Regel machen? Das jetzt
during Pride Month nur. Ja. Ja.
War fair. Ja, gut.
Gut. Belassen wir es dabei für diese Folge. Yes. Und wir hören uns nächste Woche.
Bis nächste Woche.